Guten Morgen, willkommen, liebe Zuhörer zur Naturheilpraxis mit dem Heilpraktiker und Kenner der Naturheilkunde Andreas Groß. Heute sprechen wir über das Bauchgedächtnis, unser zweites Gehirn. Ich bin Sabine Böhler. Andreas Groß, liebe Zuhörer, er ist seit 1992 Heilpraktiker und zu seinen Behandlungsmethoden gehört neben der traditionellen Naturheilkunde auch die Regulations- und Entgiftungstherapie, die Schmerztherapie und auch die Heilkunde nach der heiligen Hildegard von Bingen. Und ja, nicht selten, das wissen wir, vielleicht haben Sie auch schon die Erfahrung gemacht, suchen Menschen bei Naturheilkundlern Hilfe, so auch bei unserem heutigen Gast, weil ihnen Ärzte aus den verschiedensten Gründen nicht weiterhelfen konnten, sei es Zeitgründe oder auch aufgrund des Behandlungsansatzes. Und auch Heilpraktiker haben oftmals einen ganz besonderen Ansatz. Wir sagen auch gerne das Wort, aber man könnte auch sagen, es ist ein bisschen abgegriffen, dass sie ganzheitlich auf den Menschen schauen, dass sie systemisch auf den Menschen schauen. Immerhin sind wir Menschen ja Wesen mit einem Körper, einem Leib, einer Seele und einem Geist. Und so auch mein heutiger Gast, der ist auch noch dazu Therapeut, systemischer Einzelpaar- und Familientherapeut und wird auch oftmals jetzt schon auch als Referent auf Gesundheits- und Lehrveranstaltungen von einem großen medizinischen Fachpublikum angefragt. Und ich bin froh, dass er heute wieder bei uns zu Gast ist, hier in der Naturheilpraxis. Ich begrüße ganz herzlich Heilpraktiker Andreas Groß. Hallo, grüß Gott.
Grüße Gott, Frau Böhler, und grüß Gott auch an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
In der Schöpfungsgeschichte, da heißt es, dass Gott uns Menschen nach seinem Abbild schuf, mit Seele, Geist, Bewusstsein und schöpferischer Intelligenz. Und das menschliche Gehirn, da sind sich alle einig, das ist ein ganz komplexes Gebilde und das komplexeste Gebilde, das wir überhaupt kennen. Auch kein Computer kommt da je mit. Nun gibt es Forscher, die sagen, dass es auch ein Bauchgehirn gibt. Und man hat festgestellt, dass Zelltypen und Rezeptoren, zum Beispiel des Magen-Darm-Traktes, identisch sind mit denen des Gehirns und dass sie miteinander kommunizieren und sogar eigene Botenstoffe haben. Würden wir jetzt einen Bauchchirurg fragen, liebe Zuhörer, der wird uns mit Sicherheit sagen, also ein Bauchgehirn ist mir jetzt noch nicht irgendwie entgegengesprungen. Das kenne ich jetzt eher nicht. Ich habe es noch nicht gesehen. Doch auch die Naturheilkundler und auch mein heutiger Gast, sie sind sich einig, es gibt ein Bauchgedächtnis oder auch Bauchgehirn. Und genau über das wollen wir heute sprechen. Vielleicht noch etwas, was wir so aus dem Umgangssprachlichen kennen, nämlich, dass wir sagen, ich hatte jetzt einen Geistesblitz, der kam mir direkt aus dem Bauch raus. Und das gibt schon mal eine Ahnung davon, dass auch in unserem Bauch Informationen gespeichert sind. Also, dass da nicht nur unsere Fettzellen sind, die uns mal mehr oder weniger zu schaffen machen, dass in unserem Bauch nicht nur manchmal der Magen zwickt, wenn wir das Falsche gegessen haben oder uns auch Darmlüfte quälen, wie zum Beispiel Blähungen, sondern dass da noch mehr Information auch in unserem Bauchraum sein muss. Herr Groß, heute habe ich es nicht gewagt, zusammenzufassen, um was es Ihnen geht, weil die Frage wollte ich Sie, Ihnen nämlich stellen. Um was geht es Ihnen heute? Was ist denn das Bauchgedächtnis?
Eine Zusammenfassung ist bezugnehmend auf dieses Bauchgedächtnis, wie man es in der Volkssprache so nennt, vereinfacht gesagt, hochkomplex. Die Wissenschaft weiß vieles noch nicht, obwohl Funktionen nachgewiesen werden können. Dieses Bauchgedächtnis wird auch als Little Brain bezeichnet, das heißt als das kleine Gehirn. Und wir wissen, es kann wie ein Gedächtnis tatsächlich Informationen speichern und sogar abrufen, also wieder an uns zurücksenden. Und es funktioniert, wie Sie jetzt in Ihrer Einleitung schon richtig auch gesagt haben, wie ein Gehirn, also wie das Kopfgehirn, denn es besitzt eine Steuerung, kann man sagen, die auf der Basis dieser Neurotransmitter, der Botenstoffe und auch dieser Nerven, diese Neuronen genau in derselben Qualität vorhanden sind innerhalb des Bauchraumes wie im Gehirn. Das heißt, dieses Bauchgedächtnis wird auch als sogenanntes enterisches Nervensystem bezeichnet, Darmnervensystem, Eingeweide-Nervensystem, und in der Fachsprache spricht man von diesem eigenständigen, autonomen Teil des vegetativen Nervensystems. Es ist ein Teil unseres unbewussten vegetativen Nervensystems, aber es ist eigenständig, es arbeitet autonom. Und es hat sehr viele Aufgaben. Die Hauptaufgaben liegen hauptsächlich in der Koordination der Verdauungsleistung. Das liegt vielleicht nahe, wenn man sich vorstellt, es ist ja im gesamten Verdauungstrakt lokalisiert. Andererseits, das werden wir jetzt fortlaufend in dem Vortrag noch hören, gibt es sehr interessante Verbindungen in andere Systeme des Organismus. Also es koordiniert die Verdauungsprozesse, es analysiert den Nahrungsbrei auf die Bestandteile, sowohl als toxische Bestandteile, zum Beispiel Bakteriengifte, aber auch Nahrungsgifte, aber auch auf Vitalstoffe. Es selektiert sogenannte luminale Toxine und Noxen, das heißt, alle im Darm auftauchenden Substanzen werden auf ihre Toxizität, das heißt auf die Giftigkeit überprüft, und dann, wenn sie nicht als toxisch, sondern als nahrhaft, also als Vitalstoffe eingestuft werden, auch resorbiert, also aufgenommen. Dieses Bauchgedächtnis, dieses Bauchgehirn, wie man sagt, steht immer in einer Interaktion mit dem bakteriellen Genom, das heißt mit den Darmbakterien und mit unserem Immunsystem. Das ist ja größtenteils im Darm angelegt, zu 80%, aber auch, das werde ich in der nachfolgenden Zeit noch genau erklären, steht in ganz enger Verbindung mit unserem Gehirn. Die Besonderheiten vielleicht, um das jetzt abschließend nochmal zusammenzufassen, sind ja, dass es medizinisch ein hochinteressanter Bereich geworden ist, dass das Fachgebiet, die sogenannte Neurogastroenterologie, befasst sich ganz speziell mit den Funktionen, den Auswirkungen des Bauchnervensystems auf Krankheitsentstehung, aber auch auf Heilungsprozesse. Also die Gastroenterologie entdeckt immer wieder neue Zusammenhänge bezugnehmend auf Krankheitsentstehung, die mit dem Bauchgehirn im Zusammenhang stehen. Denn es ist an sehr vielen Krankheitsprozessen beteiligt. Nicht nur Magen-Darm-Erkrankung, sondern viele andere Erkrankungen, Stoffwechselerkrankung, aber auch Schmerzerkrankungen, entzündliche Erkrankungen vor allen Dingen.
Ich möchte noch mal eingehen auf den ein bisschen flapsigen Satz, den ich gesagt habe, dass ein Bauchchirurg sagen wird, er hat noch nie ein Bauchgehirn gesehen. Aber dennoch ist ja der gesamte Bauchraum auch mit Nervensträngen, die natürlich auch Namen haben, durchzogen und die in der Anatomie selbstverständlich bekannt sind. Wie könnte man denn da zusammenfassend noch mal sagen, was ist dann in dem Fall das Bauchgehirn?
Es ist so, es ist, wie man so sagt, histologisch tatsächlich sichtbar. Man hat es ja vor über 100 Jahren schon entdeckt. Nur konnte man aufgrund der damals und auch in den späteren Jahren nicht vorhandenen genauen Methoden Zusammenhänge erkennen, was haben diese Nerven im Bauchraum jetzt überhaupt für eine Bedeutung. Man dachte, gut, die werden hin und wieder bei Verdauungsprozessen beteiligt sein, und damit war das für die Wissenschaft mehr oder weniger abgeschlossen.
Ja, oder dass sie auch gesteuert werden von unseren Haupthirn.
Ja, das kam dann später in den Jahren, als man eben diese Zusammenhänge erkannte, dass tatsächlich Interaktionen zwischen unserem Kopfgehirn und dem Bauchgehirn vorhanden sind. Und dieses Bauchgedächtnis als zweites Gehirn wurde dann später als eine Art Kopie unseres Gehirnes erkannt. Und man fing später an, genau zu differenzieren. Das heißt, man hatte tatsächlich neurologische Strukturen, also Nervenbahnen, aber auch Neurotransmitter analysiert, also Botenstoffe, die wir auch im Gehirn haben. Und man erkannte dann innerhalb dieser Differenzierung immer mehr, dass es autonom arbeitet, selbstständig und viel, viel mehr Einwirkung auf den menschlichen Organismus hat, als nur jetzt die Steuerung der Verdauung. Und diese Neurogastroenterologie, eher ein jüngeres Fachgebiet, ist in ihren Forschungen sehr gut vorangekommen und hat eben neben diesen Aufgaben, speziell Steuerung der Verdauungsprozesse, erkannt, dass zum Beispiel eben auch dieses Immunsystem und auch die Darmbakterien bis auch hin zum Gehirn unter einem sehr starken Einfluss des Bauchgedächtnisses, des Bauchgehirnes stehen. Und ohne den Bauchgehirn wäre der Mensch letztendlich nicht lebensfähig.
Man sagt auch manchmal Eingeweide-Nervensystem oder auch Darmnervensystem. Die Frage, warum sprechen wir heute darüber? Warum ist Ihnen das auch als Heilpraktiker wichtig, als Naturheilkundler?
Einerseits bin ich ein Mensch, der versucht, seinen Wissensstand immer weiterzuentwickeln, ganz einfach, weil es mir persönlich beruflich Spaß macht. Andererseits verbessert sich dann auch mein therapeutisches Potenzial, Menschen zu helfen. In den Naturheilpraxen, speziell auch bei den Heilpraktikern, kommen ja doch auch immer wieder Menschen in die Sprechstunde, die, wie oft gesagt wird, austherapiert sind. Das heißt, Ursachen nicht bekannt, Behandlungsmethoden sind keine vorhanden. Die Menschen fühlen sich krank, sie sind es auch nachweislich. Und da deckt der Berufsstand der Heilpraktiker einen sehr wichtigen Bereich ab, den die Schulmedizin zum Teil oft nicht leisten kann, zum Beispiel durch Zeitmangel oder einfach durch ein anderes Denkmodell. Und die Naturheilkunde versucht, die Ursachen zu ergründen. Und obwohl die wissenschaftliche Medizin heute sich große Fortschritte erfreut, speziell auch im Bereich des Bauchnervensystems, gibt es eben viele Menschen, die durch diese Medizin nicht geheilt werden können und nicht von ihren Leiden befreit werden können. Und sehr viele Krankheiten, die ja mit Symptomen einhergehen, die man sich oft nicht erklären kann, öffnen natürlich den Weg und man sucht nach neuen Möglichkeiten. Und nun hat man festgestellt, dass bei der therapeutischen Beeinflussung des Nervensystems, speziell im Verdauungstrakt, man muss dazu sagen, dieses enterische Nervensystem durchzieht ja den gesamten Verdauungstrakt. Das heißt, vom Mund bis zum Darmausgang. Es ist sehr stark lokalisiert, auch im sogenannten Dünndarm, wo eben 80% des Immunsystems angesiedelt sind. Und man entdeckte immer mehr die Zusammenhänge, dass zum Beispiel bei Erkrankungen wie beim Parkinson, auch bei Multiple Sklerose, beim Alzheimer, tatsächlich auch Störungen innerhalb des enterischen Bauchgedächtnisses zu finden waren. Also dort wurden Zusammenhänge erkannt, dass man zum Beispiel beim Parkinson, wo man sagt, das ist ein Transmittermangel, also ein Mangel an Dopamin eines Neurotransmitters im Gehirn, stellte man fest, dass eben auch dieses Dopamin und auch andere Neurotransmitter parallel in diesem Bauchgedächtnis auch gestört waren und fehlten. Und so erkannte man immer mehr Zusammenhänge, auch bei psychischen Verstimmungen, speziell bei Depressionen, aber auch bei Autismus, hat man festgestellt, dass es innerhalb des enterischen Nervensystems und vor allen Dingen auch in der bakteriellen Besiedlung der betroffenen Personen auffällige Parallelen gab. Also wenn zum Beispiel zwei Zwillingskinder, die, wo man sagt, genetisch sehr, sehr ähnlich sind, ein Kind zum Beispiel unter Autismus leidet, dann ist die bakterielle Besiedlung vollkommen anders. Also immer bei Krankheiten, die mit Störungen einhergingen, speziell auch dann beim enterischen Nervensystem, stellte man jetzt im Umkehrschluss auch fest, es gibt Erkrankungen wie Arteriosklerose, Lebererkrankungen, aber auch Arthritis, Migräne, speziell bei Stoffwechselerkrankungen wie Übergewicht, Diabetes. Auch bei diesen ganzen Erkrankungen, speziell auch bei den sogenannten Systemerkrankungen, Autoimmunerkrankungen, das heißt, wo chronisch entzündliche Prozesse einhergehen, dort fand man immer sehr klar klinisch nachweisbare Verbindungen, Veränderungen innerhalb auch dieses Nervensystems.
Und was heißt das dann für Sie als Behandler?
Als Behandler heißt es, dass sich neue Wege eröffnen können, um Menschen von ihren Leiden im Idealfall zu befreien, also sprich sie zu heilen, indem man dieses enterische Bauchsystem therapeutisch.
Also das Darmnervensystem, Eingeweide-Nervensystem.
Ja, Bauchgehirn, Eingeweide-Nervensystem. Also sprich fortlaufend, die Begriffe wechseln sich in der Sendung immer mal, aber es geht um das Bauchnervensystem, um das enterische, enterisch bezieht sich ja auf Darm, enterische Nervensystem oder Bauchgehirn. Und man hat dann zum Beispiel durch bestimmte pflanzliche Wirkstoffe auch die Möglichkeit, auf dieses Nervensystem einzuwirken und dadurch ganz gezielt Krankheitsprozesse auch zu unterbinden.
Ich versuche mich jetzt einfach, Herr Groß, so in unsere Hörer rein zu versetzen. Sie haben jetzt schon Krankheiten genannt, wie zum Beispiel eine Migräne oder auch eine andere Erkrankung wie den Autismus. Heißt es, weil es sind ja völlig unterschiedliche Erkrankungen, heißt es dann konkret, wenn ich jetzt ein Migränepatient bin, dass dann mein Bauch, mein Darm behandelt wird und damit eine Migräne?
Die kann im Idealfall verschwinden. Das Problem bei der Migräne ist ja, es gibt ja viele Formen der Migräne, Zervikalmigräne, es gibt Migräne, die von Organen ausgelöst werden kann, von der Leber. Da sind wir dann schon ein bisschen in Richtung Verdauung gegangen, aber man weiß, dass wenn innerhalb des Bauchgedächtnisses, des Bauchnervensystems Störungen sind, dass es zu sogenannten vegetativen Übersteuerungen kommen kann, also zu einer Art Reizüberflutung, die dann durch auslösende Faktoren, Stress, schlechte Nachrichten, Wetterwechsel, hormonelle Veränderungen, zum Beispiel im weiblichen Zyklus, als auslösende Faktoren dann zu einem Ausbruch der Migräne führen kann. Und
auch bestimmte Nahrungsmittel, ne?
Ja, histaminbildende Nahrungsmittel, aber auch bakterielle Fehlsteuerungen im Darm können zum Beispiel durch Bildung von Enterotoxinen, also von Darmgiften, eine Migräne auslösen.
Etwas, was ja sehr weit verbreitet ist, was viele Menschen haben, das ist der Reizdarm. Da fällt es einem dann wieder leichter, Zusammenhänge zu finden. Aber dennoch kann man sagen, dass diese Krankheit aufnehmend einfach auch zunimmt.
Das mit Sicherheit, ja. Also gerade vor kurzem kam so in den öffentlichen Medien, auch so ein wenig in der Fachpresse, diese Mitteilung, dass zwar viel weniger Menschen in Deutschland jetzt rauchen, aber dass die Zunahme der übergewichtigen Personen immer noch zunimmt. Das bedeutet natürlich eine Entwicklung dieser übergewichtigen Menschen hin in Richtung metabolisches Syndrom, das heißt Adipositas, sprich Übergewicht, erhöhter Blutdruck, vielleicht Schwankungen im Blutzuckerspiegel, also Diabetes Typ 2, der Alterszucker. Dann kommt eben noch der Bewegungsmangel dazu aufgrund des Gewichtes, eine Übersäuerung kommt noch oft dazu. Und dann ist der Mensch von seiner Stoffwechsellage in Richtung metabolisches Syndrom gegangen und das führt dann sehr häufig zu Störungen auch der Verdauungsprozesse und damit ist die Grundlage ja schon angelegt für sehr viele daraus sich entwickelnde Krankheiten, weil wir wissen, wenn das Verdauungssystem und auch unser Nervensystem innerhalb des Bauches nicht funktioniert, dass es nicht nur Verdauungsprobleme mit sich bringt, sondern die Grundlage für viele, viele andere Erkrankungen bis hin zu Schmerzerkrankungen oder auch zu Hirnstoffwechselstörungen, also sprich Alzheimer, Demenz und so weiter, führen kann.
Nun, es ist uns ein Anliegen in der Naturheilpraxis und auch hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb auch ganz praktische Tipps mit auf den Weg zu geben, Herr Groß. Was ist denn da jetzt so ein therapeutischer Ansatz?
In der Praxis selber, wo wir gute Erfahrungen gemacht haben, ist die Behandlung mit der Neuraltherapie. Die Neuraltherapie ist eine besondere Form der Injektionen, also es werden Spritzen auf bestimmte Punkte gegeben mit den jeweils abgestimmten Präparaten. Das heißt, die einzelnen Präparate richten sich nach dem Krankheitsbild und da wird sehr individuell anamnestisch erst einmal ein therapeutisches Konzept entwickelt und beim Setzen diese Spritzen auf diese bestimmten Punkte im Bauchraum, das kann am Rücken sein, aber auch in den Extremitäten, ähnlich vergleichbar vielleicht mit den Triggerpoints, den Schmerzpunkten oder Tenderpoints, die kennt man von Fibromyalgie her, oder auch Akupunkturpunkte gibt es Ähnlichkeiten. Wenn dort Spritzen gesetzt werden, gibt es einen Einfluss auf das enterische System. Und speziell bei Verdauungsstörungen, aber auch bei zum Beispiel Herzrhythmusstörungen, zeigt sich dann oft eine sehr schnelle positive Reaktion. Andererseits gibt es auch doch sehr viele pflanzliche Wirkstoffe, die man einsetzt für organische Erkrankungen, zum Beispiel Magen-Darm-Erkrankungen, die gleichzeitig aber eine sehr positive Wirkung auf das Nervensystem haben. Melisse zum Beispiel oder auch die Schafgarbe, der Baldrian, Passionsblume, nur um ein paar Beispiele zu nennen. Ja, vielleicht noch, weil Sie sagten, so diese Beeinflussungsmöglichkeiten. Wir hatten ja am Anfang gesagt, dass das enterische Nervensystem ein Teil des vegetativen Nervensystems ist. Und das vegetative Nervensystem ist ja ein sogenanntes autonomes Nervensystem. Es arbeitet autonom, selbstständig. Es hält wichtige organische Prozesse unbewusst am Laufen, auch nachts, wenn wir schlafen. Und da hat der Mensch die Möglichkeit, durch Entspannungsübungen zum Beispiel, sich dort positiv auch zu beeinflussen. Es gibt einige Techniken, wo man weiß, dass sie nicht nur unsere Psyche beruhigen, sondern auch den Verdauungstrakt.
Das ist ja auch etwas, was uns immer wieder beschäftigt in unseren Gesundheitssendungen. Was kann ich zu Hause tun oder was kann ich auch prophylaktisch tun? Kann ich überhaupt etwas tun für mein Bauchgedächtnis, für mein enterisches Nervensystem?
In allererster Linie richtet sich das immer nach den jeweiligen subjektiven Symptomen. Es gibt schon Möglichkeiten, die man selber nutzen kann. Dazu zählt natürlich in allererster Linie auch die Ernährung dazu, gerade bei Verdauungsproblemen. Das heißt, ein erkrankter Mensch muss davon ausgehen, dass er, wenn er Schmerzen im Bauch, Schmerzen am Rücken hat, wenn er Kopfschmerzen hat oder irgendwelche anderen entzündlichen Prozesse, dass er ja in seiner Gesamtheit erkrankt ist. Wir sind ja ein ganzheitlicher Organismus, der seine Einzelbereiche ja nicht voneinander getrennt betrachtet werden soll, sondern als Einheit. Und diese Störung innerhalb dieses vegetativen Systems, man spricht dann in der Medizin von der vegetativen Dystonie, das heißt ein Dystonus, ein falscher Tonus in der Steuerung dieser autonomen Prozesse. Und dort kann man sowohl therapeutisch in der Praxis, wie aber auch selbst eingreifen. Und wir leben heute in einer Zeit, alles ist hektisch, alles ist schnell. Wir gönnen uns kaum Ruhe für eigene Prozesse, für Rückzug. Und da ist es sehr wichtig, dass man selbst projiziert, erstmal versucht, sich zu analysieren, wie lebe ich, was habe ich für einen Tagesrhythmus, was habe ich für einen Lebensstil entwickelt. Nicht nur körperlich, sondern auch mental, also sprich auch in meiner Gedankenwelt. Und da ist diese Ordnungstherapie, die zum Beispiel der Pfarrer Kneipp auch beschrieben hat, sehr wichtig. Wir haben Möglichkeiten, große Möglichkeiten als Menschen, alleine schon durch eine vernünftige Ernährung unseren Organismus positiv zu beeinflussen und auch letztendlich zu entlasten von unnötigen Giften, die zum Beispiel im Darm entstehen. Wichtig ist die regelmäßige Bewegung. Der Bewegungsmangel ist heute eines der größten Risikofaktoren überhaupt in der westlichen Industrienation. Auch der Mangel von UV-Strahlen durch die Sonne. Es wird sehr viel Angst verbreitet, unnötige Angst vor Hautkrebs durch eine zu starke Einstrahlung von der Sonne. Wir wissen, dass heute Brillengläser, dass die Fensterscheiben, dass die Kleidung UV-Schutz haben und sehr viele Menschen entwickeln aufgrund einer zu geringen Bewegung an der frischen Luft und an der Sonne degenerative Prozesse innerhalb der Gelenke, aber auch der klassische Vitamin-D-Mangel ist oft die Folge dieses zu wenigen Aktivitäten draußen in der Natur. Sehr wichtig ist auch der ausgewogene Wechsel zwischen Aktivität. Wir sind im Berufsleben heute alle massiv belastet. Auch familiär gibt es viele Belastungen, die wir meistern müssen im Alltag. Und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, diese Ruhephasen einzuhalten. Und das ist nicht nur auf den nächtlichen Schlaf, der ja bei manchen schon gestört ist, bezogen, sondern auch auf die Ruhephasen im Alltag. Wie schaffe ich es, mich innerhalb dieser kleinen Pausen, dieser Ruhephasen, dieser Rettungsinseln, die man sich schaffen kann, auch mal kurz zurückzuziehen, um ein wenig aufzutanken. Den Schlaf hatte ich angesprochen. Der Schlaf ist sehr, sehr wichtig, weil innerhalb der Schlafphasen, speziell im Bereich dieser Alpha- und REM-Phasen, also auch dieser Tiefschlafphasen, findet eine sehr starke Zellregeneration statt. Gleichzeitig wird unser Immunsystem dort sehr präzise kalibriert, um bestimmte pathogene Zellen, also krankige Zellen bis hin zu Neoplasmen, also zu entarteten Zellen, dann abwehren zu können. Und wenn das Immunsystem nachts nicht richtig arbeiten kann, zum Beispiel weil wir schlecht schlafen oder am Abend zu viel gegessen haben und uns mit unserem Darm immunologisch zu sehr auseinandersetzen müssen, dann bilden sich dort immer Grundlagen für Krankheiten. Ein wichtiger Bereich, ich hatte es kurz angeschlossen, es geht nicht nur um diese körperliche Betrachtung, sondern auch um diese mental-geistige Betrachtung. Wir sind heute durch die Außenwelt extrem abgelenkt. In unserer Gedankenwelt ist sehr häufig ein Chaos, was wir nicht mehr wahrnehmen. Und diese Gedankenhygiene, wie es oft genannt wird, ist sehr wichtig. Selbstprojiziert sich zurückziehen. Ich spreche hin und wieder auch mit einem meiner Patienten ein bisschen strenger, wenn ich feststelle, dass sie sich keine Zeit für sich nehmen. Wir sind sehr auf die Außenwelt fixiert. Wir sind immer außer uns. Wir sollten mehr bei uns bleiben. Und es ist sicher eine unserer großen Unterlassungssünden, dass wir uns viel, viel zu wenig Zeit nehmen und viel zu wenig Wert empfinden, wenn es darum geht, uns Zeit für uns selber zu nehmen. Dieser permanente Selbstverrat, den wir tagtäglich begehen, ist sicher einer, und das kann ich bin jetzt seit über 30 Jahren in der Medizin und seit über 20 Jahren jetzt in meiner Naturheilpraxis, dieser Selbstverrat, dieses permanent vor sich selbst auch weglaufen, eines der Faktoren, die die Menschen sicher auch sehr krank machen können. Und das ist auch ein Faktor, der unser Nervensystem, speziell auch das Bauchnervensystem, massiv stören kann. Und dieser Rückzug in uns selbst, in die Stille, im Sinne auch dieser kontemplativen Form und zum Beispiel das Herzensgebet, das kennen wir, das ist ja sehr wichtig, dass wir anfangen, wieder uns zu spüren, wahrzunehmen, den Atem zu spüren, den Herzschlag. Und wenn wir uns dafür Zeit nehmen, haben wir sehr gute Möglichkeiten, unser Nervensystem, auch das Autonome, also das heißt das Vegetative, so zu beeinflussen, dass zum Beispiel Reizorganerkrankungen wie Reizdarm, Reizgalle, Reizmagen gar nicht erst entstehen können. Denn diese Krankheiten, das weiß man im Bereich der Psychosomatik, können nur entstehen, wenn diese Nervensysteme nicht mehr richtig funktionieren.
Mhm. Unser Gehirn, das trainieren wir aktiv durch Gedächtnistraining, dadurch, dass wir aktiv lesen, uns mit intellektuellem Stoff beschäftigen, dass wir Input geben. Aber unser Bauchgedächtnis, das braucht eher Ruhe, das braucht eine ausgewogene Lebensform, das braucht auch hin und wieder Ruhe, Schlaf oder das kontemplative Gebet. Das sagt unser Gast, Heilpraktiker Andreas Groß. Unser Thema heute, das Bauchgedächtnis, unser zweites Hirn. Wir sprechen von die Fachwelt nennt es auch das enterische Nervensystem, das eingeweide Nervensystem, Darmnervensystem. Dort, das wissen wir, der Darm, da sitzt auch unser Immunsystem. Es koordiniert alle unsere Verdauungsprozesse, analysiert unsere Nahrungsaufnahme, es selektiert unser Magen-Darm-System, aber es gibt auch ein sehr, sehr feines Nervensystem, das in unserem Bauchraum verankert ist. Gleich geht's weiter hier in der Naturheilpraxis mit Heilpraktiker und Kenner der Naturheilkunde Andreas Groß. Ja, schön, dass Sie eingeschaltet haben hier bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Heute unser Thema, das Bauchgedächtnis, unser zweites Gehirn. Darüber sprechen wir mit dem Heilpraktiker Andreas Groß. Und Sie können uns hören, liebe Zuhörer, weltweit über das Internet, in Deutschland über DAB+, Kabel, Satellit und über Satellit auch europaweit. Und in der Toskana hört uns Herr Gut und er hat angerufen. Grüß Sie Gott, Herr Gut.
Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Gut.
Meine Frage ist, wie weit zerstören auch Operationen, wie zum Beispiel Kaiserschnitt, dieses Gedächtnis?
Es ist so, es gibt bei Operationen immer natürlich das Bedürfnis, so wenig irreversible Schäden zu setzen, auch im Bereich des Bauchgedächtnisses. Es ist nicht so, dass jede Operation dort einen negativen Einfluss hat. Bei größeren Operationen oder häufig wiederholten Operationen kann es durchaus Irritationen geben. Wir wissen ja, dass die Verbindung vom Bauchgedächtnis zum Gehirn über den Nervus vagus geht. Das heißt, es ist der 10. Hirnnerv und es ist eine direkte Verbindung. Und wir wissen auch, dass etwa 90% der Informationen, die aus dem Bauchgehirn gesendet werden, ins Gehirn gehen, aber eben nur 10% zurückkommen. Von daher ist die Beeinflussung aus dem Bauchgedächtnis zum Gehirn sehr groß. Speziell bei Kaiserschnittoperationen ist der Kontakt mit dem enterischen System nicht so stark gegeben. Ich denke, aus meiner Erfahrung, also speziell das chirurgische Fachwissen ist ja nicht mein Spezialgebiet, aber ich weiß, dass von Patienten her Menschen, die größere Bauchoperationen hatten, speziell am Darm, oder an der Leber oder am Magen, dass es durchaus dort Irritationen geben kann, die man dann versucht, über eine bestimmte Behandlung, speziell mit gezielten Injektionen, wieder zu regulieren.
Gut, danke schön.
Bitte.
Ja, danke schön für Ihren Anruf. Aus der Toskana war das der Herr Gut. Und wir werden auch gehört im Bayerischen, nämlich in Freising. Elfriede Bayer, Sie sind unser Gast jetzt.
Grüß Gott, Herr Große, ist Elfriede Bayer. Grüß Gott, ich hätte eine Frage. Und zwar ist bei mir Histaminintoleranz festgestellt worden. Und ich merke immer, wenn ich nervös bin oder wenn ich einfach nicht so im Einklang bin, Körper, Geist und Seele, also dass man dann wesentlich schlechter geht und auch mit dem Essen. Mhm. Und habe meistens am Wochenbeginn, so wie heute, da habe ich jetzt wieder verstärkt Migräne. Und das geht jetzt schon seit Wochen so. Kann das möglich sein, dass das, wenn man halt nicht so aufpasst mit dem Essen?
Ja, natürlich. Es ist so, Histamin hat natürlich eine sehr starke toxische Reizwirkung auf den Organismus. Es gibt Nahrungsmittel, die histaminbildend sind, reich an Histamin sind. Es gibt aber auch Bakterien im Darm, selbst wenn man sich vernünftig ernährt. Das sind speziell dann Clostridien zum Beispiel. Das sind die sogenannten Gasbildner. Das heißt, sie produzieren durch ihren Stoffwechsel einerseits Gase, andererseits sogenannte Enterotoxine. Das ist das Enterotoxin A. Das sind speziell Fäulnisbakterien, Clostridium difficile zum Beispiel. Und die fördern die Entstehung von Histaminen. Und Histamin im Verdauungstrakt entspricht etwa einer, man nennt es intestinale Autointoxikation, auf Deutsch eine Art aus dem Bauch heraus entstehende Selbstvergiftung. Und das ist eines sicher der häufigen Ursachen auch für Migräne. Andererseits, was Sie angesprochen hatten, das ist auch nochmal interessant, so diese Interaktion zwischen den Verdauungsstörungen, vielleicht Migräne, aber auch so dieser mentalen Verfassung, das heißt diese Stimmung, die Verbindung vom Bauchgehirn geht von bei uns Menschen über den 10. Hirnnerv direkt, also das ist dieser Nervus vagus direkt zum Hirnstamm, zu dieser Medulla oblongata. Und das ist unser ältester Teil mit vom Gehirn. Und dort sind sehr viele Synapsen verknüpft, die sehr wichtig sind für die Steuerung, unserer Grundstimmung. Denn von dort werden weitere Bahnen im Gehirn, weitere Areale angesteuert, speziell die Amygdala, das sind die Mandelkerne im Gehirn. Und die sind sehr, sehr wichtig für unsere Emotionen. Das ist das Zentrum der angenehmen, unangenehmen Gefühle, aber auch der Ängste. Und diese Verbindungen zwischen dem Bauchhirn zum Gehirn über diese 90-prozentigen Informations, über diese Menge, zeigt natürlich, wie sehr unser Bauchgedächtnis, unser Nervensystem im Bauch, sowohl unsere Psyche, aber auch zum Beispiel die Hirnfunktion, den Hirnstoffwechsel beeinflussen kann und eben dann durchaus auch Migräne auslösen kann.
Frau Bayer, ist Ihre Frage damit soweit beantwortet?
Wie kann ich das dann feststellen mit den Bakterien? Muss man das beim Arzt machen oder kann man das beim Heilpraktiker machen?
Also das kommt immer darauf an, Sie können es beim Arzt machen, Sie können es beim Heilpraktiker machen. Wichtig ist, dass ein sogenannter Flora-Status bestimmt wird. Mhm. Man schaut, da gibt es bestimmte Labore und man schaut, welche bakteriellen Stämme geprüft werden, welche Nahrungsmittel, Reststoffe zum Beispiel vorhanden sind im Darm, um zu schauen, wie die Bauchspeicheldrüse, die Galle oder der Magen überhaupt arbeitet. Also man bestimmt den Flora-Index, aber auch generell die Funktion des Verdauungssystems. Und aufgrund dieses Befundes kann man dann ableiten, ob es zum Beispiel im Bereich der Milchsäurebakterien oder der Kolibakterien, Enterokokkenverschiebungen gibt. Und wir wissen ja, als Beispiel, eine Gabe Antibiotika Breitband für 5 bis 7 Tage kann schon etwa 30% der Leitkeime so weit schädigen, dass sie sich von alleine nicht mehr aufbauen können. Und ist das bakterielle gesamte Genom im Darm erst einmal geschädigt, gibt es natürlich wieder nicht nur diese klassischen Verdauungsprobleme, es gibt ja diese Antibiotika-assoziierte Diarrhoe, das heißt, nach Antibiotika haben die Leute Durchfall, sie kriegen Hautausschlag. Das ist ein klares Zeichen, nicht einfach für Unverträglichkeit des Antibiotikums, sondern dass die Darmflora, das heißt die bakterielle Besiedlung, geschädigt wurde. Und das ist dann schon die Grundlage für Verdauungsstörungen, aber häufig für viele andere Erkrankungen.
Gut, dann bedanke ich mich auch bei Ihnen für Ihre Frage und wir wünschen Ihnen alles Gute, Frau Bayer.
Danke schön, schöne Zeit, wiederhören.
Ja, wiederhören. Eine Hörerin aus Nordrhein-Westfalen darf ich jetzt begrüßen. Grüße Gott.
Ja, grüß Gott. Ich möchte nur sagen, das ist ein sehr gutes Thema. Und ich möchte hier ein Beispiel nehmen, das es tatsächlich gibt. Meine Tochter, als sie klein war, wollte was trinken und hat aus der Flasche getrunken und das war Essig. Sie hat nachher gebrochen und wurde sehr, sehr krank. Und die kann, also das ist schon über 20 Jahre her und sie kann bis heute kein Essig riechen. Mhm. Wenn sie das riecht, also kriegt sie Brechreiz und wird ihr schlecht und kriegt Kopfschmerzen. Mhm. Und das kann ich ja nur bestätigen. Mhm. Ich weiß auch nicht. Der sagt, es ist im Moment ein bisschen besser geworden, weil wenn ich Salat mache, da gehört ja auch Essig dazu, aber ich mache das mit Zucker. Und dann wird die Säure, also nicht, man kann es nicht riechen. Mhm. Ja.
Also das ist so ein klassisches Beispiel. Dankeschön. Man kann das durchaus in eine frühkindliche Traumatisierung hineinstufen. Das war eine sehr negative, sehr prägende Erfahrung. Und im Gehirn, vor allen Dingen bei Kindern, sind die Synapsen bei kleinen Kindern noch nicht vollständig verknüpft. Und genau dasselbe ist auch im Bauchgedächtnis noch nicht vorhanden. Und beide Gehirne arbeiten und koordinieren untereinander und diese Erfahrung wird synaptisch im Gehirn abgespeichert. Das heißt, dieses Kind, unbefangen in dieser Welt, trinkt etwas und wird von diesem sehr intensiven Geschmack so überrascht und auch negativ geprägt, dass im Gehirn einfach die Erfahrung abgespeichert wird, damit im späteren Leben so etwas nie wieder passiert. Und sobald Ihre Tochter dann den Essig riecht, werden im Gehirnsofort diese Synapsen wieder aktiviert und es wird zum Beispiel ein Ekelgefühl ausgelöst oder ein Brechreiz. Und genau das zeigt wunderbar an diesem Beispiel diese Verbindung vom zentralen Nervensystem zum Bauchnervensystem. Andererseits sind diese Informationen, was Geschmack angeht und Schreck, man könnte sagen, der Schock ist im Kopfgehirn gespeichert, aber das Geschmackserlebnis, dieses Negative, im Bauchnervensystem. Und diese vorgeburtlichen, weiß man sogar, also selbst vorgeburtliche Erfahrungen, pränatale Matrizen wird es in der Fachliteratur genannt, dass selbst im Mutterleib schon Erfahrungen gesammelt werden können, die das spätere Leben zum Teil intensiv beeinflussen können. Und man geht davon aus, dass diese Informationen auch im Bauchhirn abgelegt werden und dort auch wieder abgerufen werden können. Und diese Beobachtung bei Kindern, die findet man sehr häufig eben auch bei frühkindlichen Traumatas, wo man durchaus diese Negativerfahrung dazu zählen kann.
Aber was ist der Unterschied jetzt nochmal zwischen dem Bauchgehirn und dem Kopfgehirn?
Also man könnte sagen, dass das Kopfgehirn eher rational arbeitet. Und wenn wir Entscheidungen treffen und rational versuchen zu überlegen, wie wir bei der einen oder anderen Situation strategisch vorgehen, müssen wir uns darüber auch im Klaren sein, dass wir, bevor wir überhaupt diese Entscheidung treffen, schon längst vom enterischen, vom Bauchgedächtnis beeinflusst wurden und dass das Ergebnis unserer Entscheidung nicht ein klares, rationales Produkt ist, sondern die Folge dieser Beeinflussung. Das heißt, wir wollen klar kalkulieren, wir wollen Entscheidungen treffen, aber unser Erfahrungskatalog im Bauchhirn wird schon durchforstet und analysiert und gibt uns, man könnte fast sagen, in Lichtgeschwindigkeit eine Information. Wir wissen heute, dass alle Zellen im Organismus kommunizieren. Es gibt im Bereich der Forschung, was morphogenetische Felder angeht, auch durchaus Hinweise, wo wir sagen, dass nicht nur unsere gesamte Zellsubstanz, einschließlich des bakteriellen Genoms, das heißt der Darmbakterien, in Lichtgeschwindigkeit kommuniziert, also nicht nur über Nervenbahnen, Dasselbe vermutet man auch unter den Menschen, dass die Menschen als eine gesamte kollektive Einheit betrachtet werden können und dass auch sie kommunizieren und letztendlich das Ganze mit der Schöpfung, also sprich auch mit der Erde stattfindet. Aber das sind Bereiche, die gehen sicher ein ganzes Stück weg von der Wissenschaft und eher hin zur Mystik. Aber man sieht in diesen Dingen diese tiefen Zusammenhänge, die innerhalb des Lebens auf der Erde mit dem Menschen in seiner Natur vorhanden sind.
Dankeschön. Auch danke für Ihren Anruf an die Hörerin an Nordrhein-Westfalen. Frau Nüsslein aus Kleinfeld, jetzt darf ich Sie begrüßen.
Ja, grüß Gott. Und hier ist Nüsslein. Ich hätte mal gefragt, ob ich ich habe Parkinson und das Wort ist bei Ihnen gefallen, ob ich da was dazu machen kann.
Gut, beim Parkinson, das wird ja in allererster Linie als neurologische Erkrankung bezeichnet, also sprich Dopaminmangel in der Substantia nigra, dass dort einfach diese Transmitter, das ist ja ein Botenstoff, ein Neurotransmitter, dieses Dopamin nicht mehr in der richtigen Menge produziert wird.
Ja.
Was man festgestellt hat, ist, dass genau das Gleiche im enterischen Nervensystem passiert. Also auch dort gibt es diese gleichen Botenstoffe, diese Neurotransmitter, und im Bauchgedächtnis sind auch dieselben Neurone, das heißt diese selben Nervenstrukturen wie im Gehirn. Also alle Erkrankungen, die mit neurologischen Störungen des Gehirns einhergehen, müssen zwangsläufig auch immer über dieses enterische System behandelt werden. Also sprich, wenn man zum Beispiel Einfluss bei Parkinson-Patienten auf die bakterielle Besiedlung des Darmes nimmt, kann es durchaus sein, dass sich dort positive Rückmeldungen in Richtung Gehirn entwickeln. Das geht nicht von einem Tag auf den anderen. Man kann sicher dieses Dopamin nicht, die Produktion vom Dopamin nicht steigern, aber man hat durchaus Einfluss auf störende Faktoren, die neben dem Dopaminmangel die Hirnfunktion auch beeinträchtigen können, das heißt den Hirnstoffwechsel. Und das ist bekannt, dass Parkinson-Patienten ihr Allgemeinbefinden durchaus steigern können, wenn sie im Sinne der ganzheitlichen naturheilkundlichen Therapie auch über das Bauchgehirn behandelt werden.
Mhm. Frau Nüsslein, soweit Ihre... Hallo?
Ja, und macht es der Heilpraktiker?
Das machen Heilpraktiker oder Ärzte, die sich da auf diesem Gebiet auch spezialisiert haben. Es gibt ja diese Neurogastroenterologie in der Schulmedizin. Manche Ärzte, also ich selber kann jetzt niemanden nennen, weil ich keinen kenne, die jetzt speziell über das enterische System arbeiten, aber in der Praxis ist es, in der Naturheilpraxis ist es sicher bei vielen Heilpraktikern auch ein Schwerpunkt, weil aufgrund der naturheilkundlichen Ausbildung dieses enterische System auch sehr häufig beschrieben und gelehrt wird.
Dann wünschen wir Ihnen alles Gute, einen Heilpraktiker zu finden. Auch bei unserem Hörerservice können Kontakte nach Verbänden, nach Heilpraktikerverbänden erfragt werden, wo man Ihnen dann in Ihrer Nähe auch einen Heilpraktiker benennen kann. Eine weitere Hörerin ist uns aus Baden-Württemberg nun zugeschaltet. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Groß und Ihre Mitarbeiterin. Ich bin die Frau Schmidt aus Baden-Württemberg und möchte gern fragen. Ich soll kein Brot essen. Und ich esse so gern Brot. Und in meinem Magen, da zwickt es als Herr Doktor. Ich weiß nicht, das habe ich früher als junger Mensch gehabt. Habe ich mal Gastritis gehabt und dann habe ich müssen so Rollkuren machen. Und jetzt bin ich älter und jetzt kommt es auf einmal wieder, aber nicht immer.
Mhm. Gut, das erfordert natürlich erstmal eine genaue Untersuchung. Man hat eine gewisse Konstitution. Das heißt, der Mensch kriegt ja seine Anlagen schon mal familiär mit. Das kann dazu führen, dass man schon als junger Mensch, auch als Kind, Magenbeschwerden hat. Zum Beispiel durch eine seelische Belastung, die kann bei Kindern sehr häufig Verdauungsprobleme hervorrufen. Oft haben Kinder durch Schulstress in der Früh ihre Bauchschmerzen oder sie kriegen Krämpfe, Übelkeiten. Das ist ein mittlerweile häufig verbreitetes Phänomen bei mental überforderten Kindern in der Schule. Das ist ein ganz klares Symptom des enterischen Nervensystems, des Bauchnervensystems. Wenn Sie jetzt Beschwerden haben mit mehr Magen, die Brotunverträglichkeit ist ja zum Teil weit verbreitet. Das hängt häufig damit zusammen mit dem Kohlenhydratstoffwechsel, dass zum Beispiel die Bauchspeicheldrüse nicht richtig arbeitet und diese Kohlenhydrate aufspaltet. Das kann durchaus sein. Oder wenn Störungen im Darm sind, gibt es auch immer Rückmeldungen zu den Organen, sprich Bauchspeicheldrüse, Galle, aber auch Magen. Und wenn es relativ schnell nach dem Essen oder schon während des Essens zwickt, kann man davon ausgehen, dass der Magen in irgendeiner Weise irritiert ist. Wenn es etwas länger dauert, vielleicht so 1 bis 2 Stunden, dann geht es schon eher in Richtung Störung, ja, Zwölffingerdarm oder Dünndarm. Hm.
Dankeschön, auch Ihnen alles Gute, Gottes Segen, auf Wiederhören. Jetzt gehen wir in die Schweiz, nach Zürich. Dort ist ein Hörer. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott miteinander. Grüß Gott, Herr Groß.
Grüß Sie Gott.
Ich habe mein Bauch, also ich hatte eigentlich nie Probleme mit dem Bauch, bis mir ganz liebe Leute mal geholfen haben, aufzuräumen. Und zwar aber haben sie den dermaßen, ich habe gesagt, nicht nur aufgeräumt, sondern auch ausgeräumt. Mhm. Und da hat es mir wie einen Knopf in den Bauch gegeben, also dass ich nicht mehr, fast nicht mehr auf die Toilette konnte. Und ich habe gemeint, ich weiß nicht, was Böses im Bauch. Mhm. Und seit dann habe ich einfach mit diesem Darm, mit diesem Bauch, also wie wenn es so einen Knopf reingäbe, dass dann da einfach nichts mehr geht. Und,
aber Sie sprechen jetzt ein bisschen in Rätseln. Sagt Ihnen das etwas, Herr Groß, aufgeräumt im Bauch? Also,
Sie meinen, nein. Das war eher so eine Darmentleerung, wie so eine Darmreinigung?
Nein, es ist also aufgeräumt äußerlich. Ich habe viele Sachen und ich sollte also in der Wohnung nicht. Und da hat man aber einfach viele Sachen mitgenommen, weggenommen, wie über mich verfügt, also, will ich sagen. So.
Ich verstehe das jetzt mal so, dass Sie sozusagen in Ihrem äußeren Umfeld also viele Gegenstände, materielle Gegenstände hergeben mussten. Das war für Sie, wenn ich es richtig verstanden habe, eher eine negative Verlusterfahrung.
Also die haben einfach quasi wie über mich verfügt und so. Und da hat es mir einfach wie einen Knopf im Bauch gegeben.
Also das ist so vielleicht, aus meiner Sicht jetzt, als Naturheilkundler, könnte das folgendes Phänomen ausgelöst haben. Der Stuhlgang, das heißt der Stuhl, also die Fäzis, der Kot des Menschen, wird bei Kleinkindern zum Beispiel als Besitz, das heißt als körpereigen angesehen. Und wenn man Kindern zu schnell oder zu viel Spielzeug wegnimmt, kann es durchaus sein, dass sie sagen, ich habe jetzt einen materiellen Verlust und jetzt gebe ich meinen Stuhlgang nicht mehr her. Und man kennt dieses Phänomen, dass Kinder dann durchaus chronische Verstopfung kriegen können. Jetzt ist das natürlich bei dem Menschen generell so. Wir haben ja gewisse Bindungen, gewisse Sicherheiten auch an materielle Dinge geknüpft. Und wenn, wie Sie sagen, von außen vielleicht im Sinne einer Grenzüberschreitung Ihnen zu viel weggenommen werden oder weggenommen wurde, kann es durchaus sein, dass es dort so einen Besitz oder so einen materiellen Konflikt ausgelöst hat, sodass dann der Körper sagt, okay, ich habe zu viel Materielles verloren, ich gebe aber jetzt meine eigene Körpersubstanz nicht mehr her. Und das kann durchaus in Verstopfungen führen. Man sagt ja so in dieser saloppen psychosomatischen Sprache, geizige Leute sind verstopft. Das kann man und darf man natürlich nicht pauschalisieren. Aber es hat immer auch was mit materiellem Besitz zu tun.
Mhm. Dankeschön auch dafür, dass Sie diese Erfahrung mit uns geschildert haben, weil das können sicherlich auch viele unserer Hörer nachvollziehen, dass es im Äußeren eine Begebenheit gibt. Und das weiß man ja, dass einem das auch ganz schnell mal auf den Magen-Darm-Bereich schlägt. Frau Mainzer, Sie haben uns jetzt angerufen aus Schilling. Wo liegt das, Schilling?
Villingen, im Schwarzwald.
Villingen im Schwarzwald, alles klar. Ja.
Ich habe mal eine Frage, und zwar, mein Mann, der hat so unheimliche Luftansammlungen im Magen, also der kann essen, was er will, auch praktisch auch mal nichts essen. Wir haben schon alles probiert, dass wir mal kein Brot gegessen haben oder alles nur, also das fängt dann an, dass er ganz, 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 ganz dicke Bauch bekommt, und das weil das rührt dann wie so ein Hirsch, sage ich also immer so links und rechts rum und so. Und da, also theoretisch könnte er alle 10 Minuten Luft ablassen, aber das geht ja dann auch nicht. Aber wo kommt dann so eine unheimliche Luftansammlung her?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit wäre, wenn die Nahrung, die wir zu uns nehmen, nicht richtig aufgespalten werden kann. Also sprich, wenn zum Beispiel Eiweiße über den Magen, die Kohlenhydrate über die Bauchspeicheldrüse oder auch die Fette von der Galle nicht richtig emulgiert und aufgespalten werden können, wenn es Enzymmangel gibt, Lipase, Pankreastasemangel, wenn die Galle nicht fließt, dann werden Nahrungsbestandteile nicht richtig aufgespalten und sie führen innerhalb des Darmes dann zu Fäulnis, zur Gärung. Es kommt zu einer zu starken Bildung von Gasen. Das wäre die eine Variante. Die andere Variante ist, selbst Menschen, die sehr wenig essen, wo sie dann sagen, ich weiß gar nicht, ich habe solche massiven Blähungen oder Flatulenzen, wie man sagt, obwohl ich nichts Schweres gegessen habe, das ist häufig eine Folge eines gestörten bakteriellen Genoms. Das heißt, die gesamte bakterielle Besiedlung im menschlichen Darm ist ja in ihrer Zellsubstanz zehnmal größer, als wir körpereigene Zellen haben. Und wir wissen, dass Bakterien, das sind die ältesten Lebensformen auf der Erde, 70% der Biomasse der Erde besteht aus Bakterien. Und wir wissen, etwa 2 bis 3 Milliarden Spezies werden vermutet, aber wir kennen nur 5%. Und wir sind permanent bevölkert von diesen Bakterien. Und wenn sich in dieser symbiontischen Beziehung bestimmte Bakterienstämme zu stark vermehren, das sind dann spezielle Gasbildner. Ich hatte es gerade erwähnt, dieses Clostridium zum Beispiel, speziell Difficile oder auch andere Clostridien, die man auch im Krankenhaus mit nach Hause bringen kann im Sinne des Hospitalismus. Die bilden Enterotoxine, Darmgifte. Das führt dann dazu, dass das Nervensystem im Darm so sehr überreizt wird, dass es eine zu starke Motilität entwickelt. Das heißt, es werden Gifte analysiert im Darm, die dann dazu führen, dass das Nervensystem eine zu starke Bewegung auslöst. Dann hat man diese zum Teil sehr lauten Darmgeräusche. Andererseits ist natürlich diese Interaktion zwischen der bakteriellen Besiedlung und dem Nervensystem sehr stark. Und Sie werden das sicher bestätigen können, sehr geehrte Hörerin, dass die Stimmung Ihres Mannes, wenn er diese Bauchprobleme hat, sich auch verändert und beeinflusst wird. Und das zeigt dann auch wieder diese Verbindung zwischen dem Bauchnervensystem, dem Kopfnervensystem, sprich dem Kopfgehirn, und auch dieser gesamten bakteriellen Ansiedlung im Organismus.
Ja, das drückt dann auch gegen das Herzschlag, wenn sie dann unheimlich, das hat schon richtig aufgeblasen. Das ist wie so ein Hefeteig, wenn sie da auf den Bauch klopfen, da meinen sie gerade, das wabbelt so richtig, so also unheimlich. Und gibt es dann Medikamente oder was kann man da machen? Oder?
Medikamente gibt es, aber es erfordert auch immer eine genaue Untersuchung, denn die Ursachen können vielfältig sein, wie gerade erwähnt, Bauchspeicheldrüse, Magen, es kann der Darm sein, es kann die bakterielle Besiedlung sein, es kann aber auch ein nicht richtig fließender Gallefluss sein. Und je nachdem, das ist ja der Unterschied jetzt, sagen wir mal, zwischen der Schulmedizin und der Naturheilkunde, dass doch die Naturheilkunde eher in Richtung oder überhaupt auch in Richtung Ursachenforschung geht. Und dann, wenn die Ursache gefunden wurde, spezielle, im Idealfall natürlich pflanzliche, wirksame, schonende Produkte einsetzt. Im Allgemeinen, was immer gut ist bei Verdauungsstörungen, also was in den meisten Fällen hilfreich ist und Linderung bringt, sind Bitterstoffe, das heißt pflanzliche Bitterstoffe. Wir haben da in unserer traditionellen abendländischen Medizin, auch in der Klostermedizin, hervorragende Pflanzen, die sich bewährt haben. Wir haben das Tausendgüldenkraut, wir haben den Enzian, die Schafgarbe, der Engelwurz, der Meisterwurz. Also das sind alles Pflanzen mit einem hohen Bitterstoffanteil. Und wenn die gezielt eingesetzt werden, bringt das im Allgemeinen schon oft eine Entlastung, weil dadurch die Verdauungsdrüsen reguliert werden und auch die Motilität, das heißt die Bewegung im Darm, verbessert wird.
Herzlichen Dank. Das war aber wirklich sehr aufschlussreich. Vielen herzlichen Dank. Und ich wünsche Ihnen Gottes Segen. Gell?
Ja, danke schön, Frau Mainzer. Das wünschen wir Ihnen und Ihrem Mann natürlich auch. Alles Gute. Ja, von Villingen nun ins Bayerische nach Hohenkirchen, Frau Kloss, ich grüße Sie.
Ja, Kloss hier, grüß Kloss. Gott zusammen. Vielen Gott, Dank. Ja, vielen Dank für diesen hochinteressanten Vortrag. Sie haben da im ersten Drittel des Vortrags irgendwie erwähnt, Entspannungsübungen, die sich auch besonders gut auf den Darm auswirken. Wo kann ich denn dann noch mehr Informationen zu diesen Entspannungsübungen bekommen?
Ja, es gibt verschiedene Techniken, es gibt verschiedene Methoden. Im Allgemeinen, das sind die Erfahrungen, die ich habe, geht es eher in Richtung Komplentation. Das heißt, da geht es erstmal darum, sich zurückzuziehen in die Ruhe. Selbst wenn man das Bedürfnis hat zu beten, ich sage oft zu meinen Patienten, wartet kurz ab mit eurem Gebet, wenn sie sagen, ja, ich gehe in die Stille, ich bete ja. Aber wichtig ist, man muss erst einmal bei sich selbst ankommen, wie man sagt, Hand aufs Herz legen, dreimal durchatmen und dann sich spüren und in diesem Wahrnehmen seines eigenen Individuums auch vielleicht den Herzschlag wahrnehmen, die Atmung wahrnehmen, weil das ist so der Schlüssel zu dieser inneren Ruhe. Und ohne diesen kleinen Rettungsinseln, die auch immer größer werden können, öffnet sich unser Herz nicht. Und dann, wenn man dann in ein Gebet geht, ist es ein wirkliches Durchfließen des Herzens. Also ich sage immer, versuchen nicht aus dem Kopf heraus, aus dem Intellekt beten, sondern eher aus dem Herzen in einer tiefen Verbundenheit mit Gott, mit dem Schöpfer, mit Christus, Maria, je nachdem, aber auch in Verbindung mit dem eigenen Herzen. Und dann öffnet sich für uns ein Gefühl des Selbstwertes. Man erkennt, wir sind zwar ein Stück dieser Welt, auch durch Vater und Mutter hineingeführt in diese Welt, aber letztendlich sind wir alle Kinder Gottes. Und wenn wir in diesen Dialog treten, dass wir uns als Geschöpfe, als durch die Liebe Gottes geschaffene Wesen empfinden wir auch Selbstwert. Und dann haben wir auch den Anspruch und die Kraft, uns in die eigene Ruhe zurückzuziehen. Und das ist der Quell, wo, jetzt gehen wir wieder zurück zum Bauchgedächtnis, wo wir im Sinne der Intuition auch Informationen bekommen aus unserem Bauchgedächtnis heraus. Und sehr viele Wissenschaftler haben mehr oder weniger dann schon auch eingestanden, dass ihre großen Entdeckungen durchaus nicht immer durch wissenschaftliche Analysen und Berechnungen entdeckt wurden, sondern durch Intuition und durch Eingebung. Auf einmal hatten sie eine Idee in einer ruhigen Minute, und genauso funktioniert es, wenn wir uns in die Ruhe zurückziehen, wenn wir uns die Zeit nehmen und den Anspruch entwickeln, dann spüren wir auch, was in unserem Leben Recht ist und Unrecht ist, was wir tun und unterlassen sollen. Und das ist oft schon im Sinne des Selbstheilungspotenzials, so dieser innere Arzt, den wir alle in uns tragen, ein ganz wichtiger Beitrag, um entweder gar nicht erst krank werden zu können oder auch wieder um gesund zu werden.
Ah, vielen Dank, das ist sehr zentral, das glaube ich auch. Ja, vielen Dank für die Bestätigung und Gottes Segen Ihnen. Danke. Und ja, auf Wiederhören. Danke. Wiederhören.
Alles Gute für Sie, Frau Kloß, war das unsere letzte Hörerin. Ja, das Bauchgedächtnis, darüber haben wir jetzt heute gesprochen. Herr Groß, die Überschrift unserer Naturheilpraxis heute, das Bauchgedächtnis, unser zweites Gehirn. Vielleicht nochmal zusammenfassend, warum ist das Bauchgedächtnis unser zweites Hirn und was ist abschließend einfach wichtig zu wissen über das Bauchgedächtnis oder auch Bauchgehirn?
Ja, Frau Böhle, das werden Sie sicher bestätigen. Das Thema der heutigen Sendung ist sehr umfangreich, sehr interessant. Es gibt vieles, was neu entdeckt wurde und wir können überhaupt nicht erahnen, mit was für wunderbaren Mechanismen wir ausgestattet sind, wie komplex der Mensch funktioniert und speziell die Entstehungsmechanismen von Krankheiten, aber auch diese Prozesse von Linderung und Heilung lassen sich ja wissenschaftlich in ihrer Gesamtheit überhaupt nicht erfassen. Das bedeutet, dass diese neuen Erkenntnisse auch der Gastro- oder Neuro-Gastroenterologie durchaus mit dem alten Wissen der abendländischen Naturheilkunde oder überhaupt der alten Medizin oft in Übereinstimmung sind, in erstaunlicher Übereinstimmung sind. Und wir denken nur an die Sätze von Paracelsus, der Tod liegt im Darm, oder denken wir an Hippokrates, der meinte, deine Nahrung soll deine Medizin sein. Auch die heilige Hildegard von Bingen hat einen großen Wert gelegt auf die Ernährung, auf die vernünftige Lebensweise. Und dass der Mensch auch von seinen Behandlern, von seinen Therapeuten, Ärzten und Heilpraktikern auch in seiner Gesamtheit als göttliches Wesen betrachtet werden muss. Und von daher ist es eben wichtig, dass man versucht, neue Wege zu entgehen, wissenschaftliche Erkenntnisse nutzt, aber auch sich immer wieder doch auf die Erfahrung des alten Wissens beruft. Und so eröffnet sich bei diesem Thema Bauch, Gehirn, enterisches Nervensystem immer wieder neue Wege. Und die Einbeziehung dieser neuen Erkenntnisse schaffen letztendlich auch in Verbindung mit dem bakteriellen Genom, mit unserem Immunsystem, neue Möglichkeiten, Menschen in ihrer Not zu helfen, indem man versucht, das Leiden zu lindern.
Dankeschön, dass Sie heute hier unser Gast waren. Auch danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Anrufe, die Lebenshilfesendung immer sehr bereichern. Alles Gute Ihnen, Herr Groß. Auch von Ihnen, liebe Zuhörer, möchte ich mich verabschieden. Doch lassen Sie mich noch ein paar Informationen Ihnen weitergeben, wenn Sie die Sendung noch mal hören möchten. Die ist aufgezeichnet und kann im Radio Horeb Podcast abgerufen werden in der Rubrik Lebenshilfe, die Gesundheitssendung. Der Hörerservice hält Informationen für Sie bereit. Vielleicht möchten Sie auch mal wissen, wer der Herr Groß ist. Seine Webseite ist www.wiedergesund.de in einem Wort. Oder Sie rufen den Hörerservice an, auch wenn Sie nach einem Heilpraktiker suchen. Wir haben verschiedene Heilpraktikerverbände, auch vom Verband Christlicher Heilpraktiker, wo wir Ihnen dann gerne einen Fachmann, einen Naturheilkundler, der Verband kann Ihnen sicherlich einen Naturheilkundler in Ihrer Region benennen. Ja, damit geht die Lebenshilfe zu Ende. Behüt Sie Gott, Ihre Sabine Böhler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.